Es ist die Folge 89 von Erzähl mir was Gutes und heute schwenken wir den Fächer und winken dem Elch.
Außerdem gehen wir Obst und Gemüse unter die Haut. Auf geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Ab geht die wilde Fahrt, Folge 89. Ich freue mich, dass wir wieder... ja, vielleicht auch mal mit ein bisschen Sonne heute unsere nächste Podcast-Folge starten können. Wobei, eigentlich ist ja gerade alles Wetter, was möglich ist. Und er ist auch möglich. Markus Barth ist an unserem Öhrchen. Schön, dass du da bist, Markus.
Ja, schön, dass du wieder da bist, denn du bist ja mal wieder der frühe Vogel gewesen. Frau Link hat gerade wieder Morgenmagazin und da ist ja so ein Tag ordentlich voll. Aber trotzdem nimmst du dir wieder eine halbe Stunde für mich, für unsere HörerInnen, für alle, für die Welt, für die guten Nachrichten. Und ich freue mich sehr. Hallo Susanne, wie geht's dir denn? Hast du eine schöne Woche gehabt?
Ich sag mal so, es geht überhaupt wieder. Ich habe meine Krücken zum Beispiel weggeworfen, nicht langfristig, aber für bestimmte Strecken. Und das ist doch erstaunlich, was einem das für so kleine Freuden bereitet. Und da arbeite ich weiter dran. Von daher, ich bin immer noch ein wenig fußfixiert, muss ich sagen, in meiner Wahrnehmung, wie es mir geht. Aber das wird sich ja wahrscheinlich wieder ändern. Ich wollte wissen,
ja, sag mal,
du hast doch angekündigt, dass du nach Ulm wolltest, ne?
Ja. Ja.
Und hast gesagt, Ulm, endlich komme ich. Hast du hier noch im Podcast erzählt? Und dann habe ich verfolgt, dass ja wieder der Streik anstand. Und ich dachte, das gibt's doch jetzt gar nicht. Jetzt war irgendwie Corona und Energiekrise und keine Ahnung. Jetzt bist du in Ulm gewesen? Das wollen wir
wissen. Ich war in Ulm. Sehr gut. Ich war in Ulm. Ich kann voller Freude verkünden. Aber die Geschichte muss ich dir jetzt schon noch und unseren HörerInnen auch noch kurz erzählen. Weil es war ja tatsächlich so, ich hatte eine Show im Ulm am Sonntag angekündigt. Und die wurde schon zweimal verschoben wegen Corona. Und ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, ich fahre jetzt dahin. Und wenn da drei Leute sitzen, ich fahre dahin. Dann habe ich aber gehört, es sind deutlich mehr als drei Leute. Und erst recht dachte ich mir, ich fahre auf jeden Fall dahin. Dann hatte ich mir schon ein Ticket für die Rückfahrt gebucht und für die Hinfahrt. Und dann habe ich ja erfahren, am Montag war ja Großstreiktag in Deutschland. Das heißt, kein Zug, der mich von Ulm zurückbringt. Und jetzt, liebe Ulmer, nichts für ungut, aber ich wollte nicht unbedingt über Gebühr lange in Ulm bleiben und wollte schon sehr gerne wieder zurück nach Köln. Da habe ich mir gedacht, wie mache ich das denn jetzt? Da habe ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Mitfahrgelegenheit gebucht. Habe ich auch wirklich noch nie gemacht. Früher als Jugendlicher bin ich trampen gegangen, das macht man ja heute gar nicht mehr.
Nein.
Ich habe mir jetzt eine Mitfahrgelegenheit gebucht, weil ich mir dachte, dann komme ich wenigstens zurück. Dachte mir, naja gut, es wird stressig, aber alles gut. Dann am Sonntagmorgen wache ich auf und wie ich es mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn ich einen Auftritt habe, das Erste, was ich mache, ist gucken, ob mein Zug denn überhaupt noch fährt. Und dann stand da schon Reparatur am Zug, der sollte irgendwie um 5:12 los. Und dann dachte ich mir, das ist kein gutes Zeichen. Dann habe ich eine Stunde später nochmal reingeguckt und dann stand einfach nur noch Zug fällt aus. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt alles bitte nicht wahr sein. Und was haben wir gemacht? Mein Mann hat mich mitleidig angeguckt und hat gesagt, na komm, wir setzen
Schatz,
uns ins Auto,
ich fahr dich.
Fahren zu zweit. Tatsächlich, so ein guter Mensch ist das.
Wahnsinn,
kann man das,
toll.
Das muss man einfach mal sagen. Er hat dann seine Pläne für den Sonntag umgeschmissen und hat gesagt, wenn wir zu zweit sind, dann schaffen wir das doch auch mit dem Auto locker und können uns abwechseln. Und so haben wir es auch gemacht, sind nach Ulm gefahren, sind noch schnell ins Hotel, haben mein heiliges Mittagsschläfchen sogar noch hingekriegt. Und dann habe ich abends die Show gespielt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Ulmer und Ulmerinnen waren sehr fröhlich.
Es
Vielen
zeigt
Dank
sich auch mal wieder, Liebe zeigt sich auf verschiedene Art und Weisen. Dein Mann bringt dich nach Ulm. Mein Mann, habe ich ja letzte Woche hier im Podcast erzählt, hat mich mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren, weil längere Strecken noch nicht ging. Da muss ich sagen, haben wir eine ganz schöne Rückmeldung und auch eine spannende von Bianca bekommen. Ich hatte ja gesagt, wie doof das hier war mit den Bordsteinkanten und dass wir nirgends mit diesem Rollstuhl vom Bürgersteig gekommen sind. Und hat Bianca uns geschrieben, alles nachvollziehbar, auch gut, dass ihr es überhaupt thematisiert, aber Bordsteine sind zum Beispiel für blinde Menschen enorm wichtig, da war ich natürlich wieder nur in meiner eigenen Rollstuhlblase unterwegs, weil die natürlich damit ja auch eine Grenze haben und nicht plötzlich irgendwo auf der Fahrbahn landen. Es gibt zwar, schreibt Bianca, so tastbare Bordsteinkanten, die können dann auch auf einer gleichen Ebene wie die Straße sein, aber davon gibt es natürlich nicht ausreichend viele. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein Konflikt mit diesen ganzen Bordsteinen, für wen man sich da jetzt einrichtet. Und sie hat eine Seite empfohlen, die fand ich ganz gut. Da hat sie nochmal das alles so ein bisschen klar gemacht. Die heißt nullbarriere.de. Das fand ich ganz gut. Da wird vieles nochmal besprochen und da kann man auch nochmal einen Einblick kriegen. Und das sensibilisiert einen, ob man da jetzt selber mal drin sitzt oder nicht oder selber nicht sieht oder nicht, ist total egal. Man bekommt nochmal so einen Blick auf solche Themen, dass man immer denkt, Mensch, stimmt. Es gibt ja auch noch den Aspekt und den Aspekt, nicht immer nur in der eigenen Welt denken. Guter Hinweis.
Das fand ich auch total krass, weil man ist einfach nicht drin in der Thematik. Ne? Genau. Wenn man jetzt nicht sehbehindert ist, wenn man nicht gehbehindert ist und so weiter. Ich glaube, es gibt einfach so viele Sachen, an die man gar nicht denkt. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ne, als du da mal im Rollstuhl saßest oder mit Krücken unterwegs warst und gesagt hast, ey, wie wenig Leute einem auch mal die Tür aufhalten. Das sind ja also Sachen, wo man einfach manchmal gar nicht dran denkt, weil man denkt, ja, das wird jetzt alles wahnsinnig viel komplizierter für ihn oder sie, wenn ich das nicht mache oder wenn es das hier nicht gibt. Deswegen auch von meiner Seite nochmal diese Empfehlung nullbarriere.de, das finde ich echt mal eine gute Sache, kann man sich mal ein bisschen umgucken.
Mhm, sehr gut. Was hast du noch an Feedback?
Ich habe ein ganz lustiges Feedback bekommen von André, der mir geschrieben hat, Folgendes bei der Erwähnung von Wordle als neuem Trend. Ich habe dich ja mit Wordle angefixt. Ja. Ich habe ja gesagt, hier dieses Buchstabenrätsel, das musste mal machen. Das ist der neueste heiße Scheiß. Und da hat er gesagt, er hat sich so ein bisschen ins Jahr 2022 zurückversetzt gefühlt. Denn da war das englische Spiel ein Hype, der dann von der New York Times gekauft wurde. Aber ihr habt ja eher die deutsche Version gemeint, die ich noch nicht kannte. Ja, vollkommen richtig, André. Es ist natürlich, also der Hype ist nur noch ein Hypchen, muss man zugeben.
Aber lustig finde ich ja auch, man merkt einfach, wie schnell unsere Zeit geworden ist. Ja?
Ja.
Früher hat man ja gesagt, so, oh, das ist voll 80er und so. Und heute sagt man, ey, das ist voll 2022.
Ja, aber wirklich.
Ey, wie weit weg ist das von allem?
Erinnerst du dich noch an die Fidget Spinner? Sagt
ihr das? Hallo? Natürlich, ich hatte damals, mein Sohn war Vollzielgruppe. Wahnsinn. Überall mussten wir diese Schwachsinnsteile besorgen.
Ja, aber das war ein Trend, der noch nicht mal ein Jahr, sondern also vielleicht drei Monate gehalten hat. Ja. Oder das war ja, das fand ich echt unfassbar, weil das war, als ich weiß noch genau, da waren wir gerade mit dem Wohnmobil unterwegs, 2017, als wir dieses halbe Jahr Auszeit genommen haben. Und dann kamen diese Dinge auf einmal auf. Und selbst in Spanien war dann irgendwie an jeder Tankstelle gab es Fidget Spinner. Und ich dachte mir, okay, wenn ich da zurück bin, dann muss ich auf jeden Fall ein Stand-up drüber machen. Komm nach Hause. Kein Mensch benutzt mehr diese Dinger. Es hat wirklich, also das wäre so oldschool gewesen, wenn ich dann über Fidget Spinner gesprochen hätte, weil das einfach komplett weg war. Und da dachte ich mir echt, boah, also da haben sich Leute innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, echt eine goldene Nase verdient. Und jetzt ist schon wieder vorbei.
Ja, und vor allem, glaube ich, ganz schön viel Müll auch produziert. Ich musste aber dieses Wochenende sehr lachen. Ich habe ein neues Buch angefangen und das ist aber gar nicht neu, sondern von 2002 geschrieben, ein Martin-Suter-Buch. Ja. Und da gibt's eine Szene drin und dann sagt der Journalist, der da irgendwie Hauptrolle hat, ich hätte in seinem Handheld nachgeguckt, was die letzten Termine waren. Und dann dachte ich, wow, was ist denn nochmal ein Handheld?
Ach, boah, da musst du mir jetzt aber auch helfen.
Ist ja, das ein Telefon? Nein, das sind aber das waren eigentlich diese kleinen Tastatur-to-go-Computer, sage ich jetzt mal, die mehr so Business-Leute immer hatten, wo man auch Notizen machen konnte und so. Aber was ich daran wirklich schlimm fand, das war ja 2002. Also das ist ja nicht so schlimm, was war doch jetzt nochmal ein Walkman? Ja. Aber da denkst du halt einfach Wahnsinn. Und ich meine, mein Sohn, 2010 geboren, dem musste mit sowas gar nichts, dem musste ja eine CD erklären so ungefähr. Und da habe ich gemerkt, Wahnsinn, wie schnell unsere Zeit unterwegs ist und wie auch vor allem Geräte und so kleine Trends wie schupp, wieder weg sind. Das ist schon irre.
War ein BlackBerry ein Handheld?
Das weiß ich jetzt nicht.
Weil BlackBerry habe ich auch nie verstanden. Ja, ja. BlackBerry hatten ja immer alle Business-Fuzzis.
Ja,
so.
Mit diesem Stiftchen.
Genau, und ich habe nie verstanden, was der Zauber des BlackBerrys war.
Ich glaube, das war das Thema, dass man tatsächlich da anders, als man ja noch Tastaturen, ein Buchstabe dreimal drücken. Die Älteren von uns erinnern sich. Oh Gott. Schrecklich. Und die hatten ja, deswegen hattest du den Stift, du konntest dann schnell mal eine E-Mail damit tippen.
Ah, okay.
Und deswegen war das auch mehr sowas für Businessleute, dass man da schon mal sowas schreiben konnte. Das war jetzt nicht für die schnelle SMS. Was machen wir eigentlich? Ist heute die Zeitreiseausgabe
hier? Ne? Jetzt machen wir auch. Nee, heute auch nicht. Ah, wobei, doch, darf ich dann gleich anfangen, weil dann bleiben wir nämlich beim Thema Zeitreise. Ich habe man muss dazu sagen, wir haben auch heute wieder gute Nachrichten für euch zusammengesammelt aus aller Welt, denn das ist ja eigentlich der Sinn dieses Podcasts.
Ja.
Und eine gute Nachricht, die passt gleich zum Thema Zeitreise. Ich möchte nämlich mit dir gerne über Johannes Bichmann sprechen. Bevor ich das aber tue, möchte ich dir eine Frage stellen. Machst du gerne Pressefotos?
Von mir selbst?
Ja.
Ich mache überhaupt nie gerne Fotos von mir selbst. Ah. okay, also so offizielle, weißt du? Also wenn man jetzt irgendwo Fotos oder für Instagram, ist natürlich lustig, aber so offizielle, ich weiß nie, wo soll ich hin mit den Händen, was, wo muss ich gucken? Es ist doch furchtbar. Und dann gibt es ja auch, wenn du nicht einen richtig guten Fotografen hast, gibt es diese Posen, die man dann immer machen soll, die auch peinlich sind. Guck mal so locker über die Schulter und sowas, ja? Und dabei aber ganz so natürlich. Genau, ein bisschen. Nein, die Antwort ist nein, mache ich nicht. Mach's gerne. Nicht. Aber nee,
das erzähl. Das mit den Posen kenne ich nämlich auch sehr gut. Ich hatte ja mal einen Fotografen und ich habe dem vorher gesagt, so, ne, wir brauchen neue Fotos für Stand-Up-Plakat und so. Und guck dir doch vielleicht mal so ein bisschen an, was ich so auf der Bühne mache, damit du in etwa weißt, wie das so ist. So. Und dann haben wir uns zu dem Fototermin getroffen und er hat mich dann auf so eine Bühne gestellt und hat gesagt, okay, und jetzt mach mal so und grinst so übers ganze Gesicht und mach zwei Daumen nach oben. Was eine Pose ist, die ich im Leben niemals machen würde, weder auf der Bühne noch sonst irgendwo. Und ich dachte mir in dem Moment nur, oh Gott, du hast dir wirklich gar nichts von mir angeguckt, glaube ich so. Und dann war das auch wirklich das schlimmste Fotoshooting der Welt. Und aber man muss dazu sagen, das Gute dabei war, danach habe ich alle diese Fotos, die wir da, ich glaube, wir haben 600 Fotos gemacht, habe ich alle in die Tonne gekloppt und habe mir nochmal einen neuen Fotografen gesucht. Und diesen Fotografen habe ich jetzt seit, bestimmt 10 Jahren. Liebe Grüße an Stefan Mager. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Fotoshooting. Nee, weil das war wirklich seitdem
mal so.
Wirklich mit, oh Gott, das konnte ich nicht. Und der Stefan, der jetzt immer meine Fotos macht, der hat es einfach verstanden. Und der war wirklich so, als ich den das erste Mal getroffen habe, war so, der hat mich nur hingestellt und haben wir ein bisschen geplaudert und hat gesagt, nee, erzähl mal so ein bisschen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, aber jetzt könnten wir eigentlich mal anfangen. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe schon 200 Fotos gemacht, das ist alles gut, also ich habe es gar nicht gemerkt. So, und deswegen, also mittlerweile geht das, aber eigentlich bin ich auch kein Fan von Fotos machen. Und jetzt komme ich zu Johannes Bichmann. Der ist nämlich Fotograf und zwar ein offensichtlich sehr guter, ist 35 Jahre alt, hat schon sehr viel Modefotografie gemacht, hat auch Schauspieler und Schauspielerinnen in Los Angeles fotografiert und so weiter. War also echt ganz schön unterwegs in der Glitzerwelt, hat dann aber gemerkt, so richtig ist das nicht so sein Ding. Dann ist er wieder zurück nach Deutschland gegangen, nach Bad Zwischenahn ausgerechnet und hat dort ein Fotostudio. Und aber nicht mal das hat ihm jetzt so auf die Dauer richtig gereicht und erfüllt. Und er hat gesagt, er wird gerne noch was Wohltätiges tun. Und dann hatte er eine Idee. Er hat sich nämlich, er ist in ein Seniorenheim gegangen und hat gesagt, er würde gerne die Senioren und Seniorinnen dort fotografieren, für umsonst. Und das war natürlich, wie man sich denken kann, am Anfang haben sich viele Leute gefragt, warum machst du das jetzt? Und gerade auch die Senioren und Seniorinnen hatten da nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Aber dieser Johannes Bichmann hat da einfach Spaß dran. Und der hat vor allem auch Spaß dran, mit Leuten zu arbeiten, die es nicht gewohnt sind, so viel fotografiert zu werden. Und die vielleicht auch so eine kleine Abneigung dagegen haben, sich in Szene zu setzen. Und es gibt einen sehr schönen Beitrag von der Tagesschau, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde den auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Das Ganze war übrigens ein Tipp von Maya. Vielen Dank, Maya, an dieser Stelle nochmal. Und man sieht dabei, wie er diese Senioren und Seniorinnen so ein bisschen auflockert und die dann fotografiert. Und da sind so tolle Bilder draus gekommen. Das Ganze gibt es mittlerweile auch in einer Ausstellung, die heißt Das Leuchten des Alters. Finde ich ganz großartig. Und man sieht also auch, wie er so am Anfang erstmal das sogenannte Warmschießen macht. Also er fordert sie dann immer erstmal so ein bisschen auf. Jetzt mach doch mal was mit den Händen. Jetzt mach mal eine Grimasse. Und er hat tatsächlich auch Leute, die also schon über 90 sind teilweise, dann zu Fotos gebracht, wo diese Leute dann anschließend sagen, Mensch, ich finde, ich sehe richtig gut aus auf diesem Bild. Und es hat mich gefreut, mich mal wieder so in Szene gesetzt zu sehen und die dann auch irgendwie sich einen lustigen Hut mal aufgesetzt haben oder wirklich auch eine Grimasse gemacht haben, die aber zu ihnen passt einfach. Das sind ganz tolle Bilder. Das sind, und ich finde ja sowieso, also ich meine, ne, die Gesichter von älteren Menschen sind ja im Zweifel sogar noch viel interessanter als die von irgendwelchen glatt gebügelten 20-Jährigen, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen ganz tolle Bilder, guckt euch das mal an, guckt euch mal den Beitrag an und einfach eine ganz tolle Aktion von dem Herrn Bichmann.
Ich habe ja letztes Jahr mal eine Demenzveranstaltung moderiert und da ging es auch um ein Fotoprojekt und das fand ich auch super, weil das, da denke ich gerade dran, weil du das so beschreibst, da ging es aber eben vor allem um Demenzpatienten, Ältere und da gab es auch das Projekt, Bilder mit den Menschen zu machen, auch für die Angehörigen und da waren auch ganz schöne Situationen, wo einfach diese, ja, in der Demenz ist man ja auch manchmal in sich gekehrt oder hat gar nicht mehr so viele lebendige Momente. Und die Fotos sind eben in den guten Momenten entstanden und haben ganz tolle Erinnerungen geschaffen. Und auch die Menschen selber, wie du sagst, haben sich dann auf diesen Fotos gesehen. Und das war so wie, hey, ich lebe ja, ich sehe das ja wie im Spiegel. Guck mal, wie ich aussehe, wie super. Und in ganz lebendigen Aktionen, ob mit Seifenblasen, beim Musik machen oder in sonstigen Sachen, waren das auch dann eben Bilder. Und das ist einfach, also in Zeiten, wo wir ja auch alle, ich muss mich da auch immer ermahnen, ich mache ab und zu tatsächlich noch Fotobücher und so oder drucke Bücher, Bilder aus, die ich richtig toll finde, weil du hast das einfach auf dem Handy, ich weiß nicht, wie viele tausende Fotos, ich glaube 25.000 Fotos habe ich auf dem Handy, da wirst du ja irre, das guckst du ja nicht mehr durch, die sortierst du auch irgendwann nicht mehr. Nee. Und das ist halt so schön, wenn man solche Momente dann auch als Erinnerung kreiert, also super, pack das auf jeden Fall mit
in die Shownotes. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel von meiner Großtante, die mir wirklich wahnsinnig wichtig war, also die hat immer auf uns aufgepasst als Kinder, wenn meine Eltern irgendwie beschäftigt waren und so weiter. Und das war wirklich eine der prägendsten Menschen in meinem ganzen Leben, würde ich sagen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich kein Foto von ihr habe halt. Es gab dann mal ein Sterbebildchen, aber ehrlich gesagt, das finde ich halt auch so ein bisschen schade, weil das ist dann auch meistens so ein nicht besonders lebendiges Bild. Und dann haben mir meine Eltern zu meinem 40. Geburtstag damals ein Bild geschickt, wo besagte Tante neben meinem Bett sitzt, da war ich mal wieder irgendwie krank als Kind und dann hat sie immer so irgendwie Aufzählreime und so Fingerspielchen mit uns gemacht irgendwie und das ist diese Szene und ohne Witz, ich habe dieses Bild ausgepackt, mir sind die Tränen in Strömen runtergelaufen, weil ich mir wirklich dachte, so erinnere ich mich an sie und sie sieht einfach lebendig aus und lustig und ich weiß genau, dass sie irgendwelchen Quatsch gemacht hat und mindestens, also spätestens 30 Sekunden nach diesem Foto hat sie schon wieder sich irgendwie kaputt gelacht und dachte ich mir, genau so möchte ich sie in Erinnerung halten und dieses Foto steht jetzt auf meiner Kommode und ich gucke ständig drauf. Also das finde ich echt, finde ich immer noch super. Und gerade auch diese Bilder aus dem Altenheim, also das konnte man, ich meine, ich kenne diese Leute nicht, die da fotografiert wurden, aber ich konnte voll nachvollziehen, dass das für die auch schön ist. Und wie es auch eine Bewohnerin gesagt hat, ich muss immer lachen, wenn ich mein Bild sehe. Ich kann gar nicht glauben, dass ich so schön bin und so einen Spaß gehabt habe. Und das war eine Dame mit, ich glaube, über 80 Jahren oder so. Ich mir denke, ja, das ist doch super. Das ist doch super, einfach auch den Leuten zu zeigen, ihr seid noch jemand. Finde ich spitze.
Das Lustige ist ja, wir erzählen uns hier immer Geschichten, wo wir nicht wissen, welche gute Geschichte der andere mitgebracht hat. Und manchmal passt es aber irgendwie auch inhaltlich zusammen. Jetzt muss man sagen, passt es so ein bisschen. Ja, doch, es passt. Weil ich würde dir nämlich gerne Linda Sinrod vorstellen. Das ist eine Frau, die eigentlich, als sie jung war, ist sie Schlittschuh gelaufen, ganz viel, ganz klassisch, Eiskunstlauf dann auch gemacht und dann ist sie irgendwann erst mit Mitte 30 zum Eishockey gewechselt, hat sie mal so ausprobiert und hat dann die erste Frauenmannschaft in ihrer Umgebung in Washington nämlich gegründet und hat so eine richtige Liebe fürs Eishockey gefunden. Ja. Es war sehr toll, weil sie hat dann mit 45 oder so hat sie aufgehört, hat gesagt, jetzt bin ich zu alt dafür. Das ist nur dann lustig, wenn man den Rest der Geschichte kennt, weil sie nämlich mit 67 wieder angefangen hat, Eishockey zu spielen. Also ich meine, wir erinnern uns nochmal, ne, Eishockey, das ist ja das hier so mit Bodycheck an die Bande knallen, dem Puck hinterherjagen in voller Montur. Würde man jetzt, also das ist ja doch sowas, wo man junge, dynamische Menschen mit verbindet. Ja. Da finde ich jetzt zu sagen, okay, mit 67 gehe ich doch nochmal zurück und spiele. So, dann hat sie
und vor allem möchte ich, Entschuldigung, auch nochmal dran erinnern, dass wir letzte Woche die These hatten von Sportfunktionären, die gesagt haben, beim Skifliegen könnte jungen Frauen die Gebärmutter reißen.
Natürlich, also da, weil Frauen ja auch grundsätzlich ihr nichts abkönnen. Absolut richtig. So, und das Lustige ist, dann hat sie aber gesagt, mit 75 komm, jetzt aber altersbedingt höre ich wirklich auf. Konnte sie aber nicht, hat sie nicht übers Herz gebracht. Jetzt spielt sie immer noch 2-3 Mal im Jahr Eishockeyturniere. ich finde das so mega, die Frau ist jetzt 82 und weil sie jetzt wirklich inzwischen 82 ist, ist sie ins Guinness Buch der Rekorde jetzt ganz offiziell gekommen als älteste Eishockeyspielerin der Welt. Sie möchte auch weiterhin ihren eigenen Rekord ausbauen und ich habe diese Geschichte mitgebracht, weil ich das einfach super finde. Sie selber sagt natürlich, sie möchte Menschen motivieren, Eishockey zu spielen, aber sie will sich natürlich auch und auch anderen zeigen und beweisen, Alter ist nicht immer irgendwie eine Ausrede. Natürlich kann jetzt nicht jeder 82-Jährige, liebe Grüße an meine Mama, die könnte jetzt nicht Eishockey spielen gehen, aber die macht dann eben andere Sachen, wo man sagt, ja, das hätte ich jetzt nicht mehr in dem Alter gekonnt oder so. Ja. Aber dieses Grenzenlose und einfach zu sagen, komm irgendwie nicht weg von dieser Sportart. Und das ist einfach so lustig, vor allem, wenn man sich überlegt, mit Mitte 40 hat sie gesagt, nee, aus Altersgründen höre ich auf mit dem Eishockey spielen. Und jetzt ist sie 82. Eine super Frau. Wir packen noch mal ein Foto dazu, wo man sie mal spielen sieht. Leider nur von hinten. Ich habe noch keins gefunden, wo man sie auch mal unterm Helm von vorne sieht. Aber offiziell im Guinness-Buch der Rekorde als älteste Eishockeyspielerin. Von der gibt es bestimmt auch gute Fotos.
Eigentlich bestätigt es doch auch mal wieder diese These, die wir ja auch schon ein paar Mal hatten. Es ist nicht, du hörst nicht auf, weil du zu alt für irgendwas bist, sondern du wirst einfach alt, weil du aufgehört hast mit irgendwas. So, das ist einfach tatsächlich so. Und ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man eigentlich noch machen kann. Und ich finde, sobald du dir bei irgendwas einredest, nee, dafür bin ich jetzt aber zu alt, dann wirklich denk noch dreimal nach, ob das denn wirklich so ist. Natürlich gibt es körperliche Gebrechen, die einen in gewisser Weise einschränken, aber ich bin auch hundertprozentig sicher, ganz viele Sachen gehen immer noch und gehen noch sehr lange. Aber was mich natürlich schon mal interessieren würde, ich meine, wenn ich jetzt höre, 82 Jahre und Eishockey, also erfährt man irgendwas über Verletzungen, die dabei entstehen? Weil ich habe kürzlich mal so ein Eishockeytraining gesehen und meine Fresse, das geht da.
Also ich glaube, sie geht ja sozusagen im geschützten Raum aufs Eis, weil sie in so Mannschaften spielt, wo tatsächlich eben Leute über 60 und zum Teil über 70 sind. Und sie spielt ja dann auch in einer Frauenmannschaft. Das heißt, da wird man sie schon gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen. Ja. Also da wird jetzt sicherlich keiner mehr gegen die Bande geknallt oder so. Aber man sieht sie spielen auch auf den Fotos. Also es ist ganz klar, dass sie auf dem Eis unterwegs sind. Und also ich finde, wenn in ihrer Freizeit, also um zu trainieren, geht sie halt Fahrrad fahren und lauter solche Sachen. Ne? Also die ist halt wirklich offensichtlich echt eine stabile Frau.
Aber das mit dem nicht gegen die Bande knallen, weiß ich schon nicht, weil ganz ehrlich, ich meine, die haben ja so einen Speed drauf teilweise und ich bin sicher, die haben auch mit über 60 noch einen Speed drauf. Wenn du da in jemanden reinrammst, dann rammst du in den rein, oder? Da kannst du wahrscheinlich manchmal gar nicht so viel machen, würde ich jetzt
sagen. Man muss ja sagen, als sie mit 75 mal wieder aufgehört hatte, hat sie in einem Interview gesagt, ja, weil ich älter und langsamer war als die anderen, ist es leicht, mich zu überholen und mir den Puck abzunehmen. Das hat sie mit 75 gesagt, dass sie deshalb aufgehört hat. Also ich glaube, das ist auf einem guten Freizeit, aber ich meine, ganz ehrlich, ich sag, wurscht egal, alleine, ich meine, wer fährt überhaupt Schlittschuh in dem Alter? Ja. Da würde ich ja schon sagen, ich stelle mich doch nicht mehr auf so eine dünne Kufe. Das finde ich sensationell.
Wir zwei haben ja einen gemeinsamen Freund, nämlich den Pinguin in der Eishalle in Köln, an dem man sich so schön festhalten kann. Ich habe ja so gelacht, als ich kürzlich Bilder von dir gesehen habe, wo du mit diesem Behelfspinguin durch die Gegend gerutscht bist und ich da an ihm festgehalten habe, weil ich exakt dasselbe Foto, ich glaube 3 Jahre vor dir gemacht habe, weil ich auch mal wieder Schlittschuhlaufen war und gemerkt habe, oh ja, so ab und zu mal festhalten ist eine schöne Sache. Und da gibt's diese für Kinder, man darf die gar nicht benutzen.
Man darf die gar nicht benutzen? Nein, das ist mir später auch aufgefallen. Ich hatte das ja
für keiner gesehen.
Wir haben das ja für einen Dreh genommen und als ich dann wieder da war, habe ich noch zu meiner Freundin, die auch schon lange nicht gefahren ist, habe ich gesagt, komm, hier, dann kriegst du so einen Pinguin und alle dann so, nee, für euch gibt es keinen Pinguin. Und dann haben wir uns da so lang gequält. Das ging natürlich dann auch irgendwann wieder. Das ist ja
dann hangelt man sich irgendwann an der Bande entlang.
Die Bande ist dann die beste Freundin für die Zeit.
Aber es geht alles. Es ist alles. Ich muss ja zugeben, ich habe mir einmal im Urlaub, da haben wir ein Pärchen aus Münster kennengelernt und der Typ war so Surfer, Skateboarder, Wakeboarder, alles so. Der hatte natürlich auch so ein Longboard dabei. Also ne, so ein Skateboard, das so lang ist.
Ein langes
Brett, und ich war völlig fasziniert natürlich. Und dann habe ich mir gesagt, ich kaufe mir jetzt auch eins. Und dann habe ich mir bei Decathlon wirklich eins gekauft. Und das lag dann, glaube ich. Mein Mann hat schon so ein bisschen skeptisch die Braue nach oben gezogen, würde ich mal sagen.
Muss ich auch sagen, Skateboard,
Ja, das lag dann auch sehr lange bei uns rum. Ich bin natürlich in Köln kein einziges Mal damit gefahren. Ich habe aber jetzt kürzlich, weil wir jetzt wieder auf dem Campingplatz sind, und da ist ja so dieser schöne Radweg nebendran. Und dann habe ich schon wieder zu meinem Mann gesagt, vielleicht kaufe ich mir doch nochmal ein Longboard. Er ist da einfach mal drüber hinweggegangen. Ich kann es ein bisschen verstehen.
Ja, ich muss auch sagen, ich probiere ja gerne vieles aus, aber ich habe auch so ein Risikobewusstsein und ich kenne tatsächlich zu viele Menschen, die im Erwachsenenalter sich den Arm gebrochen haben beim Skateboardfahren oder weil sie es eben nicht fahren konnten. Das ist so ein bisschen, da bin ich inzwischen vorsichtig geworden, sagt die mit einem Klumpfuß hier gerade sitzt.
Vom Skifahren, wollte ich nochmal sagen.
Na, ja, aber hat man ja gesehen, ne? Wenn der Ski ohne dich weiterfährt, ist halt auch nicht witzig.
Ich habe auch noch eine zweite Geschichte, eine kleine Nachricht, die mich ein bisschen gefreut hat. Und zwar, es gibt nämlich ein neues Update beim Apple iPhone. Und seit diesem neuen Update gibt es endlich wieder neue Emojis.
Ich bin so froh. Die Ingwer-Knolle, ich habe es doch vermisst.
Die Ingwer-Knolle. Was ist denn so prinzipiell dein Lieblings-Emoji? Hast du ein Go-To-Emoji, das du immer nimmst?
Gut, also ich muss schon sagen, das Küsschen-Emoji ist schon liebesbedingt oft genutzt, aber ich habe ja auch schon mal die Einhorn-Geschichte erzählt.
Ah, hast du erzählt, ja stimmt.
Mit einer Freundin von daher, dir, dass eine Freundin von mir, wenn Leute in Gruppen doofe Sachen schreiben, schicken wir uns ein Einhorn, um uns zu symbolisieren, wie doof wir das finden. Deswegen muss ich sagen, mein Einhorn ist immer noch ganz weit vorne. Also,
ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, du hast bestimmt auch die neuen Emojis gesehen. Ja. Ich beschreibe mal ein bisschen so, was es jetzt alles gibt, falls ihr das mal benutzen wollt.
Falls ihr es auch nicht braucht.
Falls ihr es auch nicht braucht. Es gibt auf jeden Fall jetzt einen Elch, finde ich schon mal schön. Es gibt eine Ingwerknolle, hast du vollkommen richtig erkannt. Es gibt die Edamame, also diese grünen Bohnen.
Ja.
So. Es gibt einen sehr schönen Fächer, den werde ich mehrfach benutzen, habe ich schon beschlossen. Dann gibt es Engelsflügel, habe ich gesehen, einen Esel, eine Amsel, würde ich mal tippen, ist das. Dann gibt es so einen ganz komischen Kamm, den kenne ich nur von, dass man sich den so hinten rein in irgendeinen Zopf reinsteckt. Ich habe den noch nie in Bewegung, in Benutzung gesehen. Ich weiß nicht, was das für ein Kamm sein soll. Dann gibt es, ich glaube, Marimbas heißen die, ne? Diese Rasseln.
Ja.
Eine Hyazinthe sehe ich da auch noch.
Ganz wichtig. Habe ich mich so wichtig, für dich gefreut.
Die Hyazinthe, ganz wichtig. Dann muss ich zugeben, es gibt ein Symbol, das kenne ich nicht. Also es gibt eins mit so Empfang vom WLAN. Und nebendran, das müsst ihr mir bitte erklären, das ist so ein lilanes Zeichen. Ich weiß es nicht, weiß auf lila Grund. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Guckt bitte mal rein in die neuen Emojis und erzählt mir, was das ist. Ich verstehe es nicht. Aber
das Lustige ist ja überhaupt das Benutzen von Emojis. Man merkt ja immer, also es ist total saisonal. Ja, also es ist ja so Weihnachten herum, habe ich dann immer kleine Nikoläuse, den Tannenbaum und all so ein Zeug. Rutscht dann plötzlich nach vorne in die Favoriten. Jetzt kommt langsam wieder so das Küken dazu. Bei mir ja gerade auch gerne benutzt das Krücken-Emoji. Das habe ich ja dann auch. Also es ist ja so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich verschicke tatsächlich sehr selten S-Emojis. Also im Sinne von Nahrungsmitteln. Also deswegen ist mir, die Ingwerknolle hat mir bisher tatsächlich nicht gefehlt.
Die Ingwerknolle. Ja, okay.
Aber gut, auch sonst, ich bin jetzt nicht so oft so ein Verschicker von, wenn ich jetzt sagen würde, heute Abend essen, dann schicke ich danach nicht noch eine Avocado mit oder so. Also das,
nee, schickst das mache ich auch nicht.
Essensdinger?
Nee, ich bin ja mittlerweile also auch ungefähr 10 Jahre zu spät, aber ich bin in den letzten Jahren ein großer Fan von GIFs geworden, also diese Bewegtbilder.
Ach, der Markus. Du bist so 2022.
Es ist wirklich, das ist eher 2018, würde ich sagen. Ja, aber total, irgendwann habe ich die so ein bisschen für mich entdeckt und es gibt einfach zu jedem Satz ein GIF, das man hinterher schicken kann. Und ich finde sie ganz toll. Da stehe ich sehr drauf. Und ansonsten bei Emojis, nee, Essens-Emojis schicke ich nicht hinterher. Ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan von der spanischen Tänzerin bei den Emojis.
Ja, das stimmt. Also, das muss ich sagen, die benutze ich auch oft.
Immer wenn ich gute Laune habe oder sag, wir machen irgendwas, hast du Lust auszugehen oder sowas, mache ich fast immer die spanische Tänzerin hinterher, weil das bin ich einfach. Da sehe ich mich, da fühle ich mich total.
Ist das nicht eigentlich lustig? Also ich meine, was Technik und Industrie mit uns macht. Wir haben uns ja früher auch Briefe geschrieben, Postkarten und so weiter. Ich meine, das höchste der Gefühle war, dass man irgendwann mal ein Smiley konnte, ja? Irgendwie Doppelpunkt, Strich, Klammer zu. So, aber es war doch, unser Leben hat doch funktioniert. Wir haben ja kommuniziert, ohne dass man noch ein Bild dran kleben musste.
Aber, ich möchte mal anmerken, es gab die Aufkleber und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich war sehr großer Aufkleber-Fan. Ich hatte ja Brieffreundschaften in die DDR damals noch.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß, dass ich also auf jedem Brief, den ich gemacht habe, sehr viele Aufkleber, meistens Alf-Aufkleber drauf gemacht habe. Und es gab wirklich zu jedem Satz gab es einen Aufkleber von Alf. Dann weiß ich auch noch, dass es in Duplo gab es ja auch immer die Aufkleber mit irgendwie frechen Sprüchen von lustigen Früchtchen.
Ja. Und sowas. Nein, du hast
auch komplett recht. Wirklich sehr viele Aufkleber draufgelegt. Also ich würde mal sagen, der Aufkleber war unser Emoji.
Hm. Dann kam aber auch lange nichts nach den 80ern.
Dann kam. Du, ich habe bis 2005 habe ich noch Aufkleber geklebt.
Habe ich geklebt. aber ich bin ja in Thüringen erstmal aufgewachsen und dann war das ja wirklich so, es gab sehr wenig Aufkleber in der DDR, ich weiß gar nicht. Es war auf jeden Fall so ein bisschen schick, Westaufkleber zu sammeln. Mhm. Und da war es, man war ja so ausgehungert nach diesem Westkram, das war eigentlich scheißegal, was das für ein Aufkleber war. Hauptsache, er kam irgendwie aus dem Westen und ich weiß noch, damals kam ja irgendwann diese Ein Herz für Kinder Aufkleber.
Ja.
Und dann hatten wir alle irgendwoher immer diese Ein Herz für Kinder Aufkleber und eigentlich hat das nichts anderes gesagt, als ich habe einen Aufkleber aus dem Westen. Weißt du, es war wirklich total
wurscht. War ein Statussymbol.
Das war, genau. Auch eine Plastiktüte kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Eine Plastiktüte aus dem Westen, damit ist man manchmal in die Schule gegangen. Nee, es war gar nicht Aldi, es war egal, es war ja damals noch jedes Kaufhaus hatte ja Tüten und wenn man da mal so eine Tüte irgendwie aus dem Kaufhof oder so, dann hat man das auch mit in die Schule genommen. Ja, also das war auch Aufkleber gleich. Also du hast recht, wir hatten die Aufkleber.
Ja. Karstadt war dein Louis Vuitton.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Aber stimmt, heute trägt man höchstens noch so, aber dann als Papiertüte. Sonst ist es nicht schick. Ich bin sehr gespannt, gerade auch in unserer Kommunikation, welche Emojis du dann benutzen
kannst. Ich werde dir auf jeden Fall heute noch eine Ingwerknolle schicken. Das kann ich dir schon versprechen.
Das ist ganz schön und wieder haben wir einen Dreh geschafft, weil ich habe noch eine gute Nachricht und da sind wir lustigerweise tatsächlich bei Obst und Gemüse.
Au.
Und zwar gibt's ein niederländisches Start-up-Unternehmen und die machen gerade was, das spricht mir sehr aus dem Herzen oder besser gesagt, es spricht mir sehr aus meinem Gemüsefach. Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht kennst du das auch, aber vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer, man kauft zum Beispiel Beeren. Ja, mir geht das ganz oft mit Himbeeren so. Du kaufst sie ein, willst sie dir am nächsten Morgen ins Müsli werfen und denkst, ach, ihr seid schon geschimmelt. Dabei wart ihr ja noch keine 12 Stunden in meinem Kühlschrank. Ja. Und das finde ich total frustrierend, dass halt auch gerade bei Beeren funktioniert das einfach sehr oft leider so.
Ja.
Und jetzt hat dieses Unternehmen etwas erfunden, nämlich eine Nahinfrarot-Scan-Technologie. Und damit kann man die Haltbarkeit von Obst und Gemüse vorhersagen. Also die schauen sozusagen unter die Haut mit diesem Gerät und können gucken, ja, wie lange ist denn das jetzt wirklich noch haltbar? Das klappt im Moment schon für Tomaten, Erdbeeren, Blaubeeren und Avocados. Auf den Tag genau können die sagen, und dann sind die auch wirklich um. Das finde ich total spannend.
Wahnsinn.
Da gibt's, da wird jetzt auch ein bisschen, wie das ja oft ist bei so Startups, ein bisschen Geld rein gebuttert, weil das am Ende eine gute Sache sein kann. Also es geht jetzt erstmal darum, das natürlich auszuweiten auf mehr Produkte. Da sollen jetzt also auch noch Bananen, Mangos und auch meine Himbeeren dazukommen. Und der Punkt ist einfach, dass man Lebensmittelverschwendung damit reduzieren will, weil wirklich, wir haben hier auch schon oft drüber geredet, so viel weggeschmissen wird. Ein Drittel der Lebensmittel werden jährlich weggeschmissen und davon sind alleine 40% Obst und Gemüse, weil die natürlich einfach so eine geringe Haltbarkeit haben. Und wenn man jetzt, also das soll nicht nur für uns Kunden, also das soll es später auch im Supermarkt geben, dass man das nochmal scannen kann und gucken kann oder ein anderes Mindesthaltbarkeitsdatum, ein genaueres draufsetzen kann. Das ist das eine Ziel. Aber es geht natürlich auch um die Hersteller. Für die Lieferketten, so dass man sehen kann, okay, das ist ja sehr oft sehr lange auch unterwegs, Obst und Gemüse, dass man nochmal gucken kann, okay, welche Reise sollten die Beeren jetzt noch antreten und welche vielleicht nicht mehr. Und wenn die Sachen schon im Supermarkt oder woanders sind, dass man dann reagieren kann, um nicht wegzuwerfen. Dass man dann zum Beispiel die noch, einen Smoothie draus machen kann, eine Suppe oder sonst was, was man dann eben frisch einfach auch noch irgendwo servieren kann, je nachdem, wo das eben angeboten wird. Und damit verspricht man sich dann eben wirklich deutlich, also um 25% diesen Abfall reduzieren zu können, wenn man das damit dann machen könnte bei Obst und Gemüse. Und das finde ich super, weil es halt wirklich oft so ist, man ärgert sich und man weiß, die Sachen sind zum Teil noch nicht reif gepflückt und ewig unterwegs und dann, weiß ich nicht, einmal Kühlkette unterbrochen und das würde natürlich, weil das ist wirklich absurd, was da immer alles weggeschmissen wird. Und ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, wir haben auch schon über die guten Tüten gesprochen, wo man da noch das, was bald abläuft, Gemüse. Aber wenn man es noch genauer sagen kann, wäre es natürlich super.
Totaler Knaller. Meine erste Frage, ist es denn jetzt so gedacht, dass man sich das quasi als Endverbraucher kauft und damit in den Supermarkt geht und dann auf alles drauf schießt und guckt, wie lange das noch hält? Oder ist
es ist im Grunde, ist der Plan, es für alle sichtbar zu machen, so dass man also, ich nehme mal an, wenn das ausgebaut ist, wird es irgendwann auch mal als eine App funktionieren, dass man das dann wirklich scannen kann. Das wird sicherlich irgendwann möglich sein. Im Moment ist das wirklich noch, sieht es so ein bisschen so aus wie so ein Scanner von so einer Kasse. Ne, wo man so drüber zieht und das aber eben, wo man eben die Früchte drauflegen kann. Und ich glaube, den größten Gewinn hast du erstmal in den Supermärkten selbst, bei denen, die es verarbeiten, bei den Herstellern, dass sie es genauer bemessen können. Und das muss ja auch eine Technologie dann werden, wo du nichts mehr anfassen musst. Ja, es kann ja nicht jeder eine Erdbeere aus dem Korb nehmen im Supermarkt und dann sagen,
alles oh, nee, schön
die läuft morgen ab und wenn das dann drei gemacht haben, läuft sie auch gleich ab. Das kann natürlich nicht der Sinn sein. Aber da grundsätzlich genauer zu werden und dann vielleicht Lebensmittelverschwendung reduzieren zu können, finde ich eine super Idee und einen schönen Ansatz. Also hat mir gefallen.
Finde ich auch eine super Idee. Weil ich habe nämlich kürzlich, ich glaube, ich habe das noch bei Facebook oder bei Instagram geschrieben. Ich finde ja immer, wenn du so ein Netz Orangen im Supermarkt kaufst, ne, das ist ja immer so ein bisschen wie so ein Quiz. So nach dem Motto, rate mal, welche von uns als erste schimmelig wird, nämlich in 3 Minuten.
So, genau.
Das ist, das ist immer dasselbe. Und ich habe die noch kaum zu Hause und lade die in meinen Obstkorb rein und ab dann wird einfach vor sich hin
geschimmelt.
Irgendwie. Es ist wirklich, es ist so schlimm. Und dann, wenn eine schimmelt, dann schimmeln ja auch alle anderen irgendwie. Und das ist echt, das ist dann nur noch ein
Wettlauf gegen die Zeit. Das ist der sogenannte Kollektivschimmel.
Das ist nur noch ein Wettlauf. Du bist nur noch am Aussortieren und ich denke mir so, oh, ich wollte euch aber übermorgen essen. Es tut mir leid. Ich habe, oh nein, jetzt kann ich es alles vergessen.
Siehst du, es ist genau das und deshalb finde ich das eine gute Idee. Ich meine, ganz absurd finde ich Gemüse und Obst, das gar nicht mehr schimmelt. Das haben wir inzwischen auch.
Das ist mir auch unheimlich.
Also so Äpfel, die so 6 Wochen aussehen, als ob sie frisch poliert irgendwo hergekommen sind. Hm. Und gerade Zitrusfrüchte, die nicht schimmeln, auch eine komische Sache.
Also, ja, da stimmt was nicht.
So. Also lieber wissen, wann sie schimmeln, das finde ich gut, aber gar nicht mehr schimmeln, fände ich jetzt auch nicht so gut.
Wir jedenfalls werden auch nicht schimmeln, denn wir wollen natürlich auch weiter in diesem Podcast machen. Oh mein Gott, das war eine Überleitung aus der Hölle. Ich glaube, also da würde ich jetzt aus dem Morgenmagazin rausgekegelt werden, oder?
Das war, sagen wir mal, die Überleitung der ganz besonderen Art.
Was ich damit eigentlich sagen möchte, wir werden diesen Podcast natürlich auch weiterhin machen und wir freuen uns, wenn uns auch weiterhin Leute zuhören. Deshalb, wenn es euch gefällt, bitte abonniert den Podcast, macht Daumen hoch, wo man das kann, gebt uns Sternchen, kommentiert das. Man kann jetzt übrigens bei Spotify, habe ich jetzt gesehen, seit kurzem kann man die einzelnen Folgen auch noch kommentieren. Macht das doch bitte mal. Da steht da irgendwie, wie hat dir die Folge gefallen und dann kann man was drunter schreiben. Macht das doch bitte mal. Das sieht immer ein bisschen doof aus, wenn wir das selber machen. Deswegen möchte ich es nicht ausprobieren. Aber ihr könnt das tun. Schreibt doch drunter, wie euch die Folge gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen. Und ihr wisst natürlich immer, wenn ihr gute Geschichten aus aller Welt habt, auch heute habt ihr uns ja wieder geholfen mit euren Beiträgen, schickt sie uns an mail@erzählmirwasgutes.de mit AE oder mit Ä, wie ihr wollt. Alles kommt bei uns an. Wir freuen uns. Sehr gut.
Absolut. Wir haben am Ende dieses Podcasts, Kenner wissen das, immer noch das Highlight der Woche, das, was schon stattgefunden hat, was vielleicht noch kommt, was uns besonders gut gefallen hat. Was ist es bei dir, Markus?
Es ist jetzt wieder Jahreszeit.
Du pflanzt irgendwas, Vögel fliegen, was ist es diesmal, die Wurmkiste?
Nein, das ist wieder was ganz anderes. Es ist endlich wieder die Jahreszeit für Blätterkrokant.
Liebst du auch so? Bin Blätterkrokant-süchtig.
Oh Gott, das sind wir schon zwei. Also du erkennst ja ein kleines Muster bei mir, ja? Es ist ja alles, was bei mir nur so schäumt und vor sich hin labbert, damit kannst du mich ja irgendwie jagen. Aber alles, was knuspert, kracht,
es muss kreckern
und knistert, das ist meine Welt. Na, ich habe es ja schon erwähnt, Maltesers, meine Süßigkeit. Mm. Aber jetzt ist wieder die Zeit für Blätterkrokant und ich liebe alles mit Blätterkrokant.
Das Tolle an Blätterkrokant ist ja auch, ich meine, der Trend geht ja immer so, nein, für mich bitte nur noch ein kleines Stück. So, aber Blätterkrokant, das ist ja immer so ein Batzen.
Immer noch ein Riesenklumpen.
Ja, das ist einfach ein Riesenklumpen. Und wenn man dann sagt, ich nehme einen Blätterkrokant, dann weiß man, doch, da habe ich was von.
Da hast du den Mund.
So ein Pralinchen.
Ich muss aber auch zugeben, trotzdem nehme ich selten nur ein Blätterkrokant. Also vielleicht gleichzeitig, aber wenn ich da mal angefangen habe, dann muss ich die Tüte auch wirklich gut wegpacken, weil sonst ist die leer. Ich liebe Blätterkrokant und ich weiß nicht, was das mit Ostern zu tun hat. Ich muss nochmal in der Bibel nachlesen,
ob
Jesus irgendwie auch Blätterkrokant gegessen hat. I don't know. Aber ich finde es großartig und ich freue mich Das ist wieder Blätterkrokant.
Ich weiß, wer sich jetzt gerade schon vorbereitet innerlich wieder, ist meine Mutter, weil sie ist Blätterkrokant-Lieferantin für mich. Immer zu den kleinen Festivitäten, Weihnachten und auch Ostern weiß sie, eigentlich möchte ich keine Schokolade, aber das legt sie mir dann immer hin und dann bin ich sehr glücklich. Mama, ich warte schon. So, mein Highlight in dieser Woche, ich bin bester Dinge, es sieht alles danach aus, dieser Schuh kommt ab.
Ach nein, ach wie super.
Also eigentlich müsste es jetzt am Ende der Woche so sein, dass ich wieder meinen Fuß zurückbekomme. Natürlich nicht in alter Form, aber wir werden uns dann wieder häufiger sehen, mein Fuß und ich. Das fände ich ganz schön.
Nicht, dass ihr euch auseinandergelebt habt irgendwie, das wäre auch
Das ist, weil ich so klein bin, ist die Entfernung nicht so groß. Das ist ganz schön. Nein, aber ich freue mich wirklich wie Bolle. Ich kann mir noch, das ist so absurd, ne? Man gewöhnt sich ja so einen Blödsinn. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wieder im Bett zu liegen und mich umzudrehen im Schlaf, ohne das Gefühl zu haben, ich müsste einen Dampfer mitbewegen, weil diesen Klotz habe ich ja auch nachts an. Ich freue mich sehr darauf, da muss ich jetzt, und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, wenn dieses Thema so nach und nach mal wieder für einen verschwindet, weißt du, dass Highlights nicht sind, ui, die Krücken sind weg, ui, der Schuh kommt weg, sondern dass ich irgendwann auch mal wieder andere schöne Highlights habe. Aber das
Dein Mann
wird
ist
diese
wahrscheinlich
Woche
auch froh, wenn du ihm dann beim Umdrehen im Bett nicht irgendwie im blauen Fleck
immer
an die Wade
den Klotz
dran boxt. Genau.
Du, ehrlich gesagt, ich glaube, meine ganze Familie hat schon aufgeatmet, als die Krücken weg waren und ich auch mal wieder Flüssigkeiten transportieren konnte und nicht immer nur alles in einen kleinen Beutel stopfe, um von A nach B zu kommen. Nein, also das macht echt total viel aus und alle Leute, die das ja schon mal hatten, wissen, was ich meine. Liebe Grüße gehen raus. Mir haben auch so viele Leute schon geschrieben, die das auch hatten, die wissen wollten, wie ist das mit so einem Schuh und so. Macht euch keine Gedanken, das wird alles wieder und ich freue mich drauf. Ja, es geht,
toll.
Das geht zum Glück vorbei.
Da werden wir natürlich in unserer nächsten Folge, was dann schon die Folge 90 ist, auch wieder drüber berichten.
Jubiläum.
Und wir freuen uns drauf. Ich freue mich jetzt schon auf deine Luftschlange. Und ich würde sagen, bis dahin, erzählt euch was Gutes.
Macht's gut.